Freut mich sehr, hier dürfen zu sein. Ich bin Anja, also das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Tochter von Maja und von René, oder? danke, seid ihr alle gekommen. Sie sind ja nicht nur für mich gekommen, oder besser gesagt für Jesus gekommen. Und um das geht es heute. Es geht mir wirklich um Jesus, dass wir dürfen zusammen die Bibel lesen, es anschauen, es uns überlegen und dass es uns davon sagen sein. Genau, ich muss immer wieder auf meine Notizen schauen, ich bin da ziemlich nervös. Haben der Barmen mit mir. Genau, also es ist das Thema Stolz. Und Jochen hat mich gefragt, über was ich gerne reden möchte. Und da ist mir eben das Thema in den Sinn gekommen, weil das war, was mich dann so beschäftigt hat, was ich mir überlegt habe und so weiter. Und ich habe mich dann oft um den Gedanken gedreht, dass eigentlich der Stolz oft der Grund ist oder der Ursprung von unseren falschen Taten, also von unseren Sünden eigentlich. Und es steht zwar nicht genau so in der Bibel, dass der Stolz der Grund ist für all unsere Sünden, das kann man eigentlich auch nicht so genau umschreiben, sondern wenn man sündigt, treibt man sich von Gott weg, oder? Und dann sagt man, hey, nein, das, was du sagst, finde ich jetzt nicht korrekt, ich will mein eigenes Zeug machen. Und die Haltung, dass man sich über Gott setzt, dass man sagt, du hast nicht recht und ich habe recht, das ist für mich Stolz. Und es gibt ja verschiedene Arten von Stolz. Es gibt ja eigentlich auch den Stolz, wo zum Beispiel Eltern, die ihr Kind zum ersten Mal sehen laufen, um das geht es mir heute Abend nicht. Also das bitte beibehalten. Nein, es geht mir um einen Stolz, der ziemlich perfide ist, wo eine Rivalität drin ist, wo das Negative ist, wo man Freude hat, dass man einen Vorteil hat im Vergleich zu anderen. Freude hat, dass es ihnen nicht so gut geht wie mir. Ja, es ist so, wer ist der Beste und so weiter. Und einfach zum mal ein Beispiel geben, der Michael hat eigentlich damit angefangen, jetzt mache ich weiter. Ich gebe ein eigenes Beispiel mit, das eigentlich auch sehr persönlich ist und sehr aktuell eigentlich auch. Und zwar ist es so, dass ich schon mega lang eigentlich den Wunsch hatte, mal zu reden, sei es auf einer Bühne, sei es im Teams, da darf ich schon dienen, wo ich mega Freude habe. Oder wo immer. Und ja, als Jochen mich gefragt hat, ob ich bereit bin, das zu machen an diesem Abend, bin ich schon sehr erfreut gewesen, aber auch baff. Also erwartet habe ich es nicht. Und ja, da habe ich mir so ein bisschen überlegt, wie muss ich jetzt mit meinem Stolz umgehen? Ich habe mich so gefreut. Was bedeutet das jetzt für mich? Bin ich irgendwie mehr wert? Weil ich jetzt hier stehe, habe ich einen besseren Glauben als andere? Ich fühle mich auch mega gerne, dass man mich gefragt hat, was bedeutet das jetzt genau? Dass ich nicht in Stolz hineinkomme und dass ich nicht auf euch herabschaue oder auf irgendjemanden. Und ja, ich habe nachher auch überlegt, ja, bin ich, empfinde jetzt von mir, dass ich mehr wert bin jetzt, wo ich hier stehe. Und rede, habe ich jetzt es erreicht? Bin ich jetzt besser als vorher? Und es sind noch schwierige Fragen eigentlich. Also, man weiß es ja immer, mein Wert ist eigentlich nicht mit dem verbunden, was ich mache. Und gleich handeln wir gleich nach dem. Und ich bin nachher zum Punkt gekommen, nein, das, was andere von mir halten, wenn wir jetzt gerne Leute zulassen, das heisst jetzt nichts über meinen Wert. Ob ich jetzt von mir gut denke oder negativ denke, das sagt auch nichts über meinen Wert. Mein Wert ist eigentlich drin verankert, dass Gott entschieden hat, dass ich darf leben darf. Dass ich existiere. Und das finde ich mega cool, weil das ist für uns alle genau gleich. Das zählt für jeden. Dass du etwas wert bist, ist schon der Beweis, dass du da bist. Genau. Und viele von euch wissen eigentlich, dass ich auch Lehrerin bin. Ich unterrichte das Plafeien in einer Klasse. Zwei Klassen. Und der Stolz empfinde ich auch so, dass er verbunden ist mit der Identitätsfrage, wer bin ich? Und da gibt es verschiedene Arten von Leute in einer Klasse, man sieht es hier mit ein bisschen Bildern drin. Ganz links seht ihr, dass jemand mega schlau ist. Es gibt auch immer den, der alles herbekommt, ohne zu lernen. Mega frustrierend. Dann gibt es den, der einfach vielleicht nicht mega gescheit ist in der Schule, aber dafür extrem sportlich. Dann gibt es immer den, der lacht. Die habe ich auch mega gern. Ja. Und nachher gibt es den, der, also es gibt noch ganz viele mehr, wo vielleicht sich gar nicht um die Schule schert, aber dafür beim gegenseitigen Geschlecht mega gut ankommt. Und man sieht den Stolz manchmal so, wenn sie miteinander umgehen. Da gibt es so eine Hierarchie-Klasse. Wer hat jetzt zu sagen? Bin ich als Lehrerin? Oder oft hat es ja auch irgendeinen Schüler, der andere mega fest zulassen und so. Und da ist auch manchmal das Thema Mobbing mega präsent und auch mega schwer. Und ich habe das Gefühl, das ist viel mit Stolzfrage drin auch. Ich habe zu sagen über dich, weil ich etwas Besseres bin. Und, aber dafür gibt es so einen sehr versteckten Stolz und um den geht es mir auch besonders. Man kann sich vorstellen, dass es so einen Schüler hat oder eine Schülerin, der mega fleissig ist, mega arbeitet und so. Und der Schüler könnte sich denken, hey, ich gebe mir immerhin Mühe um meine Zukunft. Ich weiß, was das bedeutet. Ich bin nicht so verblendet und will einfach cool sein, wie die anderen. Und das ist eigentlich, das Arbeiten in Schule und fleissig sein ist ja etwas Positives. Und ich habe vor allem daran Freude, als Lehrerin. Aber unsere guten Taten geben uns noch lange keinen Grund, die schlechten Taten der anderen, ihre Schwächen, ihre Sünden zu kritisieren. Und somit komme ich zum ersten Text, wo es um eine Rivalität geht, unter den Jüngern. Genau. Jetzt habe ich meine Bibel vergessen. Ich habe doch gewusst, etwas muss schieflaufen. Ich komme gerade wieder. So, jetzt aber. Gut. Der erste Text, der ist im Matthäus 18. Ich muss schnell schauen, ob ich noch etwas vergessen habe zu sagen. Nein, habe ich nicht. Gut. Also. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich stelle es jetzt gleich ab. Gut. Vor diesem Text, vor dem Kapitel 18, hat es so zwei Erfolgserlebnisse, die ich eigentlich rausgenommen habe. Und zwar hat es im Kapitel 16 den Petrus gehabt, wo Jesus als erster Jünger, also der erste von den Jüngern, wo Jesus als der Messias deklariert hat. Gesagt, dass er der Retter der Welt ist und nicht nur jemand, der gut reden kann und gute Weisheit hat. Und nachher hatte es noch ein zweites Erfolgserlebnis, das ich auch rausgenommen habe. Wieder der Petrus, aber dazu noch der Jakobus, der Johannes. Die sind mit Jesus auf einen Hügel oder Berg gegangen. Und dort hat es Transfiguration gegeben. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Dann, wo Jesus gezeigt wurde, ist in seiner ganzen Herrlichkeit. Also der hat so einen Schein gehabt. Und auf diesem Hügel haben eigentlich die drei Jünger, der Elia, und der Moses gesehen. Habe ich mir jetzt wieder... Ja, genau, sie haben die gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich so Gedanken gemacht haben, hey, ich bin immerhin der unter den Jüngern, der erkennen konnte, dass Jesus der Messias ist. Oder beim anderen Fall, hey, Gott hat mich da gern, dass er mich genommen hat, aus all diesen Jüngern, ausgerechnet ich. Dass ich Jesus sehen durfte, in dieser besonderen Version. Und dass ich Gott selber durfte hören, reden auf diesem Hügel, das ist auch passiert. Und der Elia und der Moses durften sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ihnen in den Kopf gestiegen ist. Das ist jetzt, man weiß es nicht genau, ob das der Grund war für diese Frage nachher. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass das beigetragen hat. Auf jeden Fall geht es hier um eine Rivalität. Wer ist der Grösste im Himmelreich? Wer hat am meisten verdient? Und ja, da können wir sich wirklich fragen, ja, was muss man denn machen, dass man im Himmelreich der Grösste ist? Was gibt es da zum Bringen? Und ich finde die Reaktion von Jesus mega beeindruckend. Jesus hat ja die Art, immer das Tiefste in unser Herz zu sehen und genau das zu beantworten. Und er hat ein Kind genommen, ein Kind, das eigentlich in dieser Zeit nicht unbedingt mega respektiert worden ist. Es hat definitiv nicht mit seiner Weisheit glänzen und besondere Taten, sondern es ist noch keine richtige Erwachsene gewesen. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht wie das Kind könnt sein, dann kommt ihr nicht in den Himmelreich. Und da habe ich dann schon gedacht, hey, aber heftig, nimm mal einen Platz im Himmelreich. Und dann habe ich mir selber noch überlegt, ja, kann ich denn wie ein Kind sein? Ist das überhaupt möglich? Komme ich ins Himmelreich? Und ich glaube, genau die Fragen gehen am Ziel vorbei, oder? Jesus meint einfach hier, so wie das Kind nicht auf seinen Status zählen kann, auf seine Taten zählen kann, auf seine Weisheit und so weiter, wie fest es betet und weiss nicht was alles, so können wir nicht darauf zählen, dass wir ins Himmelreich kommen. Und ja, all den Status, all das Anerkennen, wo wir uns so fest damit beschäftigen und erarbeiten, ich mache das mega fest, das bringt eigentlich gar nichts für unsere Rettung. Jesus zeigt in dieser Bibelstelle, dass wenn wir nicht Freude daran haben, dass Gott grosszügig ist und dass wir nichts müssen bringen, dann haben wir nicht verstanden, wer Gott ist und was Liebe bedeutet. Und jetzt ist es so, dass ich nach jedem Text, es sind drei Texte im Ganzen, ich geplant habe, dass ihr selber aufschreiben könnt, was euch von diesem Text berührt, was ihr mitnehmt. Und dazu habt ihr so eine Minute. Da könnt ihr, vielleicht habt ihr kein Papier dabei, aber aufs Handy schreiben oder so. Ihr könnt gerne weiterschreiben. Ich mache mal weiter. Ich komme zum zweiten Text. Der ist im Lukas 6, 37 bis 42. Und das ist ein Abschnitt von der Bergpredigt. Bei dieser Bergpredigt hatte es viele Leute gehabt, eine riesige Menge an Leuten. Und vielleicht haben sich ein paar davon gedacht, hey, es nimmt mich Wunder, was jetzt der berüchtigte Jesus zu sagen hat. Vielleicht haben sich aber auch andere er hofft, dass sie endlich die Antwort auf, wie das man ein Leben so führen soll, bekommen. Dass sie endlich ankommen können und wissen, was sie sich richten können. Und Jesus sieht ja all die und weiss, was sie brauchen. Und er redet. Und jetzt kommen wir zum Text. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Wenn das Maß, das ihr verwendet, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinen Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Also das war jetzt ziemlich viel Text gewesen. Ich werde Bezug nehmen, immer wieder auf ein paar Verse. Und jetzt fangen wir mal mit dem 37 und mit dem 38 an. Das seht ihr da. Gut. hier geht es ja ums Richten, oder? Und wenn man richtet, auch bei unserem Gesetz, wenn jemand verurteilt wird, muss man sich an das Gesetz orientieren. Also es hat Regeln, wie man sich verhalten soll und so weiter. Und eigentlich sollte man ja, für das man also dass man überzeugt kann leben, auch das sehen, dass das Gesetz, dass das die Wahrheit ist. Dass Jesus hier uns als Richter beschreibt, zeigt, dass wir eigentlich alle ein Gesetz haben, also eine Meinung, das sollte man machen, das sollte man nicht machen und so weiter. Und an das orientieren wir unser Leben, eigentlich. Eigentlich, wir haben Meinungen, wie wir leben sollten, aber oft tun wir ja doch auch nicht so leben. Wir tun aber definitiv den Nächsten daran richten und sagen, hey, nein, das war jetzt absolut nicht okay gewesen. Ich finde, hier sagt Jesus, dass es für uns keine Ausnahme gibt. Du kannst nicht bei den anderen sagen, hey, du musst und selber nicht. Es geht nicht auf. Wenn man so eine Haltung hat, dann ist man nicht ehrlich mit sich selber und das Gesetz, das man sich daran hält, hat keinen Wert. Bringt gar nichts, können wir gerade weglassen. Wenn wir aber gütig mit anderen sein können, und bewusst sein, dass wir selber uns nicht an die Lebensweise, die wir eigentlich haben, uns nicht daran halten können, dann können wir auch das zurückerwarten. Hier geht es aber eigentlich nicht darum, dass Jesus Besonderes erwartet, also das auch ein bisschen, aber dass wir besonders fair sein sollen miteinander, das schon auch. Aber ich habe das Gefühl, hier geht es vor allem darum, dass wir alle sollen wissen, wir haben alle die Rettung von Jesus notwendig. Und dass es für die anderen auch so ist. Und dass man so miteinander umgehen soll. Gut, ich komme zum Vers 39. Hier geht es um zwei blinde Leute. Und der eine tut den anderen leiten. Und ich finde es spannend, weil hier geht es gar nicht darum, wie fest der eine überzeugt ist von seinem Weg. Und wie gut, dass er jetzt den kann begründen und gut zeigen, für das der andere nachher geht. Sie gehen beide in die Grube. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Menschen oft nicht machen, was wir nicht wissen, was wir machen. Und ich sehe es ja auch an der Uni, auch wenn es in der Wissenschaft ist, so viele, die sich widersprechen. Da sagt der eine, das, so ist es eigentlich, und die anderen sagen, so ist es eigentlich. Aber beide nachher die gleich, nicht immer ganz recht. Man sieht es aber auch in Religion mega stark, schon nur im Christentum, wie viele Leute sich die Köpfe anschlagen, weil sie nicht der gleichen Meinung sind. Ich finde, das zeigt uns, dass wir jemanden brauchen, von außen, um uns zu zeigen, was der richtige Weg ist und das Wichtige daran ist, dass er nicht falsch liegt. Und das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Für mich zeigt das auch, dass wir einen Gott notwendig haben. Das begründet auch, dass es einen Gott gibt. Wir kommen zum Vers 40. Hier geht es um einen Meister und um einen Jünger. Stellen wir uns doch mal vor, dass wir vor Gott stehen und er sagt uns, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Und nachher sagen wir ihm, nein, also der Typ ist eigentlich der grösste Vollpfosten. Mit dem muss ich nicht besonders freundlich umgehen, mit dem muss ich auch nicht wohlgesinnt sein. Aber mit dieser Haltung, dann macht man sich selber zum Gott. Und dann ist man ihm jünger. Vers 41 und 42. Nicht selber können richten. Das zeigt, dass wir einfach, ich finde, das bestätigt das alles. Dass wir ein Gott notwendig hat, dass wir das selber nicht immer herbringen können. Aber auch mit dem Balken von sich selber und mit dem Splitter von jemand anderem. Jochen hat etwas dazu gesagt, was ich recht spannend fand. Er hat gefragt, warum sieht man den Splitter bei seinem Nächsten so gut? Ja, weil er aus dem gleichen Holz geschnitzt ist, wie unser Balken. Man kann so gut herzeigen beim anderen, was falsch ist, aber sich selber herzuschauen, ist extrem schwer. Jetzt habt ihr wieder Zeit, eine Minute Zeit, und ihr könnt aufschreiben, was noch bleibt, was für euer Leben hilfreich sein kann. Wir kommen zum letzten Text und einem meiner Lieblingstexte. Es ist im Lukas 18, Vers 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Am Anfang habe ich davon geredet, dass man stolz auf etwas Positives sein kann. Also eigentlich der Mann, wenn er so tatsächlich gelebt hat, wie er es gesagt hat, hat ziemlich vorbildlich gelebt. Er hat keine Ehe gebrochen, nicht betrogen, nicht gestohlen, hat immer seine Zehntel abgegeben und viel gefastet. Wer von uns kann das auch so tatsächlich behaupten? Bei uns wären es vielleicht andere Sachen, die wir brauchen würden, um bei Gott zu zeigen, wie gut wir da stehen. Wir würden vielleicht sagen, hey, wie oft wir beten und wie lange wir beten oder wie oft wir lesen. Haben wir schon die Bibel mehrmals die ganze durchgelesen? Oder haben wir schon durch unser Reden haben sich schon andere bekehrt? Wie viel davon? Es gibt so solche Sachen. Man könnte auch sagen, hey, ich kann immer meine Zeit abgeben. Das gehört ja auch dazu. Ich glaube, hier geht es einfach um die Motivation, wie beim Pharisäer auch. Geht es darum, dass wir Gott keinen Grund geben können, oder wollen keinen Grund geben, um hässig mit uns zu sein? Oder machen wir es, weil wir einfach Freude an ihm haben? Wie beschämend ist es eigentlich zu denken, dass jemand, der nicht besonders gut gehandelt hat, sich aber bewusst war und um Vergebung gebeten hat, dass er gerettet wird, aber wir mit unserem ganzen Abmühen nicht gelobt werden dafür. Schon noch heftig. Ich glaube, hier zeigt es wirklich um ein Herz, dass es um eine Herzenshaltung geht und dass wir alle unter dem Strich einfach sündig sind. Und dass die Vergebung sowieso etwas Geschenktes ist. Eine neue Freundin von mir hat mal über den Text einen Kommentar gegeben. Und der ist so gegangen, ist es denn nicht so, dass wenn wir den Bibeltext lesen und über die Pharisäer nachdenken, dass wir eigentlich gleich denken wie er über einen Zolleinnehmer? Die wir manchmal sagen, hey, Gott sei Dank bin ich nicht wie der Pharisäer. Es geht ja ins Gleiche rein, da haben wir den Bibeltext nicht verstanden. Und manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir ja das Gefühl, ich lerne nichts. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass man das Gefühl hat, dass man gar nichts zu lernen mehr hat. Und es ist vielleicht auch dem Pharisäer ähnlich gegangen. Ich komme zum Fazit, zum Schluss. Die 3 Texte, die haben jetzt verschiedene Kommentare gemacht über den Stolz. Zwar nicht immer mega präzise und gesagt, das ist Stolz, sondern es ist drinnen, würde ich sagen. Und auf der Folie, die jetzt kommt, hat er noch zusammenfassend meine Punkte, was ich aus dem Text rausgenommen habe, wie im Stolz man kann gegenwirken kann. Und da habt ihr eure eigene Notizen dazu. Aber um etwas nicht auf etwas Negatives zu enden, weil das Gott nicht mit uns macht, möchte ich die zwei wichtigsten und neuen Gebote vorlesen. Die stehen im Matthäus 22, 37 und 39. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich glaube, die grösste Waffe gegen Stolz ist die Liebe. Und Jochen hat hier in den vorherigen Predigten mal einmal der 1. Korinther 13 vorgelesen und das ist alles ein Kommentar über die Liebe. Und das könnten wir eigentlich wieder durchlesen und denken, das ist alles meine Art, wie ich im Stolz gegenwirken kann. Das beste Beispiel für die Liebe ist Jesus, der sein Leben gibt. Manchmal haben wir Zweifel, ob er uns tatsächlich gern hat und haben so den Wunsch, dass er uns nochmal beweist. Gib mir doch nochmal ein Zeichen. Könnte ich dich vielleicht auditiv hören? Oder könnte ich einen Traum haben? Jesus hat gewählt, dass er uns freispricht, statt sich selber. Er hätte ja können sagen, hey, ich bin gar nicht schuldig dran und nicht sterben. Er hat aber gewählt, das nicht zu machen, dass er unsere Schuld zahlt. Dass wir frei sein können. Er hat mit dem ein Versprechen gegeben, dass er immer da ist und immer uns nachgeht und immer wieder eine Chance gibt. Er hat das sogar mit seinem Blut unterschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was gibt es da für einen besseren Beweis? Sollte man noch mehr machen? Ist der ein Tod nicht genug als Beweis? Jesus hat bewiesen, dass er sich hergibt für dich. Und das Glauben ist das, dass wir uns hergeben für ihn. Dass wir uns für sie, für ihn entscheiden, statt für uns. Bist du bereit, dich für ihn zu entscheiden? Und auch wenn du in den Stolz hineinkommst, sind wir bereit, uns für ihn zu entscheiden, statt für uns, unser Ansehen. Ich glaube, diese Entscheidung ist genau das Gegenteil vom Stolzsein. Ich möchte noch beten für den Worship und für die Zeit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns kennst, dass du es verstehst, wie wir denken und dass du uns nachgehst. Ich danke dir, dass du uns hilfst, den Weg zu gehen und dass wir nicht immer alles auf Anhieb müssen können. Und ich möchte einfach auch bitten, dass wir vor dir dürfen kommen und dich loben, für wer du bist. Dass du unsere Herzen berührst. Amen.